Big Show 562 bei Sportradio 360. Der Producer macht in Paris die Nacht zum Tage und dementsprechend übernehmen nicht nur die Außenstudios Malta, sondern die Tagstudios Malta. Und wir fangen wie gewohnt an in der Big Show mit Fußball und haben heute die ganz große Runde am Start. Zum einen neu dabei, quasi Rookie und erstmals dabei Nicole Selmer von Ballesterer. Hallo Nicole.
Ja, hallo, ich freue mich.
Dann schon bekannteres Stammpersonal, Andreas Renner von der Sohn. Andreas, ich glaube, ich muss dich hier nicht mehr vorstellen.
Ah, ja, wenn du meinst. Hallo.
Dann haben wir Alexis Menüsch von L'Equipe am Start. Bonjour, Alexis.
Bonjour zusammen.
Und Toni Tomic ist auch am Start von Sky. Toni, wo erreichen wir dich eigentlich?
Ich bin wieder in München.
Du bist,
hallo, grüße dich.
Du bist wieder in München. Gut, dann sprechen wir mal über dieses Champions-League-Finale am Samstag und fangen mal mit dem Sportlichen an und arbeiten uns dann quasi vom Platz runter zu dem, was drumherum war, vor dem Spiel, nach dem Spiel und so weiter. Also das Spiel, wir wissen, es hat verspätet angefangen wegen dem, was vor dem Stadion passiert ist. Als es dann anfing, Nicole, ja, haben wir ein Spiel gesehen, das Real Madrid gewonnen hat, allerdings ein klares Tor, also ich habe die Statistik vom Kicker, hatte ich mir notiert, glaube ich, 24-4 Torschüsse für Liverpool. Es ist wenig überraschend, dass dann der Torhüter von Real Madrid zum Man of the Match gewählt wurde. Was bleibt hängen von diesem Spiel für dich?
Ja, genau das, oder? Also Torwart gehört halt auch zur Mannschaft. Also es ist ja mal, es hat ja immer so ein bisschen so einen negativen Beiklang, nur gewonnen, weil der Torwart so gut war. Finde ich auch Teil des Teams. Und ich fand auch jetzt, ich glaube, die Statistik, die Ballbesitzstatistik ist ja für die erste Hälfte, glaube ich, zwei Drittel, ein Drittel, also nochmal krasser. Ich habe es am Samstag nur so ausschnittweise gesehen, habe es mir jetzt nochmal angeguckt und fand da, für mich ist nochmal hängen geblieben, also einfach sehr stark das Real dieser Saison und die Coolness auch in dem Spiel, auch unter den ja krassen Torchancen, die Liverpool hatte, einfach da weiter den Eindruck zu erwecken, ja, so haben wir uns das vorgestellt, das war der Plan, kommt nur irgendwie, wir kommen dann später, so. Also das fand ich jetzt, ist natürlich im Nachhinein immer ganz leicht, das da so rein zu projizieren, aber ich glaube, also das ist bei mir nochmal sehr stark hängen geblieben. Und Carlo Ancelotti natürlich, auch der Eindruck, niemand sonst, irgendwie wirkt es im Nachhinein total stimmig, dass er das jetzt gewonnen hat.
Carlo Ancelotti mit seinem zweiten Champions-League-Titel bei Real Madrid, seinem vierten insgesamt. Andreas, was ist bei dir hängen geblieben von diesem Spiel?
Ich würde das ein bisschen weiterfassen und sagen, wir reden nicht nur von diesem Spiel, sondern was ich interessant finde, wenn wir darüber reden, wie das Spiel gelaufen ist und wie alle Champions-League-Spiele von Real Madrid eigentlich in der K.O.-Runde gelaufen sind. Wir reden hier von einer Mannschaft, die immer stolz darauf war, die besten Fußballer der Welt in ihren Reihen zu haben, die immer ganz selbstverständlich gesagt hat, wir sind Real Madrid, wir gehen da raus und wir bestimmen das Spiel und wir wollen den Ball haben. Die sind eine Kontermannschaft geworden. Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem man sieht, die Finanzen bei Real Madrid haben auch sehr gelitten in den letzten Jahren. Nicht so schlimm wie bei Barcelona, aber trotzdem, auch Real Madrid hat Einschränkungen machen müssen. Die können nicht mehr selbstverständlich rausgehen und die teuersten Spieler der Welt kaufen. Und wenn sie es versuchen, kriegen sie ab und zu mal eine Abfuhr, wie wir jetzt gerade erlebt haben bei Kylian Mbappé. Aber dass Real quasi seine DNA aufgegeben hat, und das ist, wir reden ja von einer jahrzehntelangen Herangehensweise, wo Real Madrid immer ganz selbstverständlich sagt, wir sind Real, wer seid ihr, was wollt ihr von uns und wir werden hier selbstverständlich das Spiel bestimmen. Das war komplett anders. Liverpool war die Mannschaft, die das Spiel dominiert hat. Was man dann aber auch dazu sagen muss, Real ist nicht nur eine Kontermannschaft geworden, sondern sie ist eine sehr gute Kontermannschaft geworden und zwar einfach deswegen, weil sie vorne halt ein paar Spieler haben, die wirklich noch außergewöhnlich sind mit Vinicius und natürlich mit Benzema, die dann eben auch aus dem relativ wenig relativ viel machen, weil Chancenverhältnis laut der Kollegen von Kicker in dem Spiel war 7-2 für Liverpool. Da muss man also nicht unbedingt ein Tor schießen als Real Madrid, aber ja, gut, sie haben das geschafft. Ein bisschen Glück war dabei, weil ich glaube, das, was Valverde da auf Vinicius gespielt hat, sollte eigentlich ein Torschuss sein. Aber nun gut, das, was hängen bleibt für mich, ist, wie gesagt, das ist ein anderes Real Madrid als das, was wir in den letzten Jahren gekannt haben, aber auch erfolgreich. Trotzdem kann ich natürlich auch nachvollziehen, also wenn man sich dann mal anguckt, wie die in dieses Finale gekommen sind, kann man dann sagen, ja, super gemacht, aber da waren halt auch ein paar Situationen dabei, wo man dann auch schon ein bisschen Glück braucht, um da rauszukommen. Es war sicher nicht alles nur grandios, genau so geplant von Carlo Ancelotti.
Ist das Real Madrid 2022 eins, für das sich Alexi begeistern kann?
Spielerisch wenig, ne? Also ohne kein Benzema. Ich wüsste nicht, wo Real stehen würde. Also die hätten sicherlich nicht gegen PSG, wären die nicht weitergekommen, weil er war der entscheidende Mann. Genau das gleiche dann gegen Chelsea. Im Finale war er nicht so viel zu sehen, aber auch wenn sein Abseits-Tor ja zurückgenommen wurde, aber ansonsten war er schon in der Champions League-Saison einfach der Mann. Der wird hoffentlich, aber da habe ich wenig Zweifel, den Ballon d'Or bekommen im Oktober. Und ja, er ist einfach momentan der beste Stürmer der Welt. Und er hat diese Mannschaft getragen mit seiner Kapitänsbinde, mit seiner Erfahrung. Ronaldo ist nicht mehr da und seitdem ist er noch deutlich besser geworden. Er war im Schatten des Portugiesen jahrelang. Und jetzt ist er der Boss bei Real und wird hoffentlich auch dort seine Karriere beenden, weil was gibt's Schöneres? Auch er 5-mal die Champions League gewonnen. Es fehlt ihm nur noch den Weltmeistertitel, aber passiert ja bald in 6 Monaten.
Oh, bold prediction. Jetzt geht's los, ja. Okay, wir schreiben mit. Ich wüsste auch übrigens nicht, das würde ich glaube ich mit gemischten Gefühlen sehen, wenn Benzema Frankreich zum WM-Titel schießt, aber da ist ja noch sehr viel Zeit. Toni, was bleibt für Liverpool nach diesem Finale, nachdem wir uns jetzt so ausführlich über Real unterhalten haben?
Erstmal wollte ich sagen, dass der stolze Franzose natürlich immer wieder Karim Benzema hervorheben wird, aber ich würde jetzt vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar das Mittelfeldtrio herausheben. Ich glaube nicht, dass man es nur an Karim Benzema anhängen oder aufhängen kann, dass Real jetzt der Champions League-Sieger geworden ist. Natürlich haben seine Tore sicherlich in entscheidenden Momenten auch dazu beigetragen, dass Real dann dementsprechend in Spielen gegen Chelsea oder gegen Manchester City dann die Oberhand behielt. Aber es gibt in dieser Mannschaft durchaus noch mehr als Karim Benzema. Und wenn man sieht, mit welcher Ruhe, mit welcher, also vor allem Übersicht, die drei noch zusammenspielen, dann muss man sagen, dann sind die drei sicherlich das größte Mittelfeldtrio überhaupt, wahrscheinlich der Fußballgeschichte, mit so einer Konstanz, auch mit 37 oder mit 34 zu spielen, mit so einer Eingespieltheit, das beeindruckt schon. Ich habe vor dem Spiel gesagt, für mich wird das Spiel im Mittelfeld entschieden und so ist es dann letztendlich auch gekommen, mit welcher Selbstverständlichkeit sie dieses Spiel dann auch diktiert haben. Andreas hat vorhin gesagt, sie sind eine Kontermannschaft geworden. Ich glaube, dass das Spiel zu schnell geworden ist für Real Madrid zwischenzeitlich. Das hat man vor allem in Spielen gegen Chelsea und gegen Manchester City gesehen, ja, dass sie es nicht mehr selbst bestimmen können. Deswegen mussten sie sich ein bisschen anpassen. Aber es ist natürlich auch eine Klasse der Mannschaft in der Anpassung, sich sozusagen wieder zu finden. Und für Liverpool letztendlich bleibt natürlich eine große Enttäuschung. Es war eine herausragende Saison. Es haben 20 Minuten gefehlt für einen Premier League-Titel. Es hat vielleicht ein Tor gefehlt, um in die Verlängerung zu kommen. Also da sieht man letztendlich, wie eng und wie manchmal auch vielleicht ungerechter Fußball sein kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass Liverpool trotzdem eine der besten Saisons seiner Clubgeschichte gespielt hat.
Nicole, wie fühlt es sich für dich an, was Liverpool betrifft? Sie haben die beiden Pokalwettbewerbe in England gewonnen, sind ganz knapp nicht Meister geworden und jetzt halt ganz knapp nicht Champions League-Sieger.
Ja, ich glaube, beides. Also ich würde dem, was Toni gesagt hat, total zustimmen, dass man jetzt so im Schatten dieses Finals ist man jetzt so ein bisschen geneigt zu sagen, ne, war jetzt ja für Liverpool irgendwie auf den letzten Metern halt nur verloren, aber auf die ganze Saison geblickt und auch die Saison als Ganzes sicherlich großartig und auch das Finale. Also das ist ja auch immer nicht nur vom Ergebnis her zu denken. Also, und das war ja vermutlich, also ja auch der Unterschied zur Partie gegen Villarreal, also dass sie halt, sie hatten keine erste Hälfte, in der sie vielleicht zurücklagen und eigentlich nicht so gut waren, sondern sie waren halt von Anfang an gut und lagen aber trotzdem nicht vorn und haben ihre Chance nicht verwertet. Und das hat man ja auch ein bisschen, würde ich mal so in die Gesichter hineinlesen, aber ich finde, gerade bei Salah hat man das dann nach der 5. Parade von Courtois, ist halt irgendwann auch dann schwierig. Aber ich finde auch total, dass irgendwie großartige Saison und auch großartiges Finale letztlich.
Wir kennen's von Liverpool. Wir kennen's vom Eishockey und vom Handball, Andreas, dass sich dann so ein Torhüter in so eine Art Trance spielt, wo dann alles wegwischt und Courtois war dann auch auf dem Weg irgendwie, ne?
Ja, Courtois, der, das hat man ja dann hinterher auch mitbekommen, nochmal besonders motiviert war, weil er hat ja eine Zeit in England gehabt und die ist dann aus seiner Sicht nicht so glücklich geendet. Da gab es Zweifel an ihm, da ist er zu Real gegangen. Auch da war dann erstmal nicht ganz klar, ob er die Nummer eins ist. Ich glaube, die Zweifel hat er jetzt ausgeräumt. Und ja, der war auf einem anderen Stern an diesem Tag. Und für Liverpool ist das natürlich super frustrierend. Aber man schaut dann, glaube ich, auch drauf auf dieses Spiel und sagt jetzt mal, was die Herangehensweise, was die Spielweise angeht, was der Trainer der Mannschaft mitnimmt. Das wurde alles umgesetzt. Die Spieler müssen halt am Ende den Ball noch ins Tor schießen und daran hat es gehapert. Und Liverpool hat mit Salah und Mané zwei herausragende Spieler in dieser Kategorie. Man muss aber auch sagen, dass die beiden in den letzten Wochen nicht mehr ganz so gut drauf waren. Die haben bei der Afrika Cup gespielt im Winter. Es ist, glaube ich, also wir gehen da jetzt ein bisschen zurück. Und das ist ja etwas, was man über die englische Liga schon immer gesagt hat. Und der Afrika Cup verstärkt das dann noch. Die haben zu viele Spiele. Den Verein geht öfter mal dann Ende der Saison die Luft aus. Und man hat schon auch den Eindruck gehabt, dass das Liverpool, das jetzt am Ende der Saison gespielt hat, nicht so frisch war, vielleicht auch nicht mehr so frisch im Kopf war, wie zwischenzeitlich mal. Und das hat dann vielleicht den Unterschied bei der Chancenverwertung gemacht.
Also für dich auch gut, dass jetzt nicht die WM direkt anknüpft, sondern die erst später kommt, damit alle mal kurz Luft holen können, ja?
Oh weh, ich glaube, wenn man sagt, es ist irgendwas gut an dieser WM in Katar, wird man hier in Deutschland, glaube ich, vor Gericht gestellt. Insofern halte ich mich da jetzt mal vornehm zurück.
Gut, Alexi, wir kennen deine Meinung zu Jürgen Klopp. Wie sieht die Meinung zu Carlo Ancelotti aus nach dem vierten Champions League-Sieg? Ist es, also, würdest du ihm problemlos jedem Fußballverein ans Herz legen, holt Ancelotti? Oder spricht für dich irgendwas dagegen? Ja,
Bayern vor allem. Rekordmeister, wo es ja nicht, ja. Ja, Bayern, Everton, Neapel hat nicht so funktioniert. Sollte man auch nicht vergessen, aber Real ist einfach sein Verein, dort ist der King und es läuft einfach reibungslos. Ich meine, er verkauft sich immer so als der Vater dieser Mannschaft und macht es überragend von der menschlichen Seite. Taktisch, wenn es darauf ankommt, wie in der Verlängerung gegen Chelsea oder im Halbfinale, dann ja, sammelt er 3, 4 Leader seiner Mannschaft, um vielleicht neue taktische Ausrichtung auszugeben für die Verlängerung und entscheidet nicht alles alleine. Und das wird ihm hoch eingeschätzt und das macht er einfach mit seiner langjährigen Erfahrung. Ich hätte gedacht, vielleicht kommt es auch, dass er seine Vereinskarriere beendet mit so einem Triumph in so einer Saison, weil er hat auch die spanische Meisterschaft gewonnen. Wird doch nicht wahrscheinlich so sein, aber ist vielleicht nicht auszuschließen. Es gibt auch Infos, dass er dann womöglich seine großartige Laufbahn als Trainer, als kanadischer Nationaltrainer beenden könnte, mit der Heim-WM in 4 Jahren und dann sich dann in Ruhe setzen. Aber ja, er hat es wirklich hervorragend gemacht, hätte ich nicht gedacht. Als er zurück zu Real kam nach seinen 3 durchwachsenen Zeiten in München, in Neapel und bei Everton. Aber ja, wie gesagt, Real ist halt sein Verein und er macht es mindestens so gut, wie sie dann.
Toni, Carlo Ancelotti hat also jetzt die Champions League gewonnen, ist italienischer Meister geworden als Trainer, englischer Meister, spanischer Meister, französischer Meister, deutscher Meister. Was bleibt da? Womit kann er dich noch motivieren?
Ich weiß nicht, vielleicht mal bei einem Engagement bei Rapid Wien oder so, wer weiß. Also ich glaube, den Producer würde es freuen. Alexi hat es ja schon gesagt, ne? Es gab 3 Stationen, bei denen es nicht unbedingt funktioniert hat. Jetzt hast du natürlich alle Erfolge aufgezählt. Ich glaube auch, er ist schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf heraus, wie lange sein Vertrag bei Real Madrid dauert. Aber wenn er nochmal Lust verspürt, irgendwie eine Nationalmannschaft zu übernehmen danach, dann glaube ich, also ich meine, er ist fit genug und ich glaube, er hätte schon noch Lust. Also insofern, ich glaube, zu Ende ist es noch lange nicht mit Carlo.
2 Jahre hat er noch Vertrag. Bis 30. Juni 2024. Gut.
Also. Ich darf ja nicht vergessen, er ist ja jetzt auch dabei, er hat ja eine Aufgabe, sozusagen einen Umbruch bei Real Madrid herbeizuführen. Auf Ewigkeiten werden die 3, die ich im Mittelfeld genannt habe, ja auch nicht machen und auch Karim Benzema bist sicherlich auch nicht in den nächsten 2, 3 Jahren. Kann mir nicht vorstellen, dass er mit 40 noch vorne drin spielt. Also es wird ja so ein seichter Umbruch jetzt eh schon eingeläutet mit Camavinga, mit Rodrigo, mit Vinicius. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dann halt das nächste Real aussehen wird. Und das wird halt jetzt die Aufgabe von Carlo Ancelotti sein.
Da muss man aber auch immer sehr vorsichtig sein. Der Trainer, der die Aufgabe bekommt, den Umbruch einzuleiten, wird vermutlich an der Leistungsstelle miterleben und im Normalfall überlebt er das nicht. Also er überlebt schon, aber nicht als Trainer im Amt. Und ja, das da ist schon eine gewisse Gefahr, wenn es bei Real tatsächlich erwartbarerweise Umstellungsschwierigkeiten gibt in diesem Umbruch, dass das dann auch zulasten des Trainers interpretiert wird.
Wie, ja.
Also einmal nochmal, also bei Rapid wäre man, glaube ich, froh, wenn Carlo Ancelotti sich melden würde, wie unwahrscheinlich es sein mag. Was ich sehr lustig fand, dieser Aspekt des, ich berate mich mit meinen Spielern und wir überlegen so ein bisschen zusammen, dass wir das jetzt bei so unterschiedlichen Leuten wie Carlo Ancelotti und Felix Magath irgendwie als Phänomen in entscheidenden Spielen hatten. Also ich glaube, ein totaler Zufall. Aber trotzdem fand ich sehr amüsant irgendwie, dass das jetzt so zweimal so aufploppte, sehr sichtbar.
Wobei jetzt, glaube ich, jetzt Ancelotti vor der Saison als Trainer von Madrid wieder vorgestellt wurde, gingen die Augenbrauen nicht ansatzweise so hoch, Nicole, wie als Magath plötzlich wieder bei Hertha
auftauchte.
Ne? Also
in der Tat,
das, genau. Das gehört dann auch noch dazu. Gut, das war das Geschehen auf dem Platz. Wir kommen zum Geschehen neben dem Platz. Die Interviewgeschichte arbeiten wir später auf. Wir haben Toni, der vor Ort war, am Stade de France. Also ich meine, ich kenne den Ort. Ich war jetzt oft einmal für Fußball und sehr oft für Rugby. Toni, wir haben viel gelesen. In Frankreich ist die Presse auch noch heute voll damit, mit dem, was am Samstag passiert ist. Du warst vor Ort. Erzähl mal.
Ja, die Frage ist, ob eine kurze oder eine lange Version. Ich versuche es einigermaßen kurz zu halten. Also ich bin auch so circa 1,5 Stunden, 2 Stunden vor Spielbeginn am Stade de France eingetroffen und habe mich dann auch angestellt, ganz normal in dieser Masse, die sozusagen diesen ersten Kontrollpunkt passieren sollte. Dieser erste Kontrollpunkt war einfach jetzt mal salopp formuliert beschissen organisiert, weil es gab verschiedene kleinere Rampen, die so circa 10, 15 Meter breit waren, Absperrgitter auf der Hälfte und dann waren rechts und links sozusagen an den Ecken jeweils die Eingänge, wo nur eine Person durchging. Also ihr könnt euch vorstellen, pro Rampe 2 Eingänge mit jeweils einer Person, dahinter die Massen. Also das, ich habe mir eh schon überlegt, das könnte eine lange Session werden an sich. Es war auch sehr schlecht ausgeschildert. Man wusste auch gar nicht, wohin man laufen sollte. Aber es war eine sehr, sehr große Aggression in der Luft spürbar, weil sehr hohe Polizeipräsenz da war. Und nach minutenlangen Anstehen, ich hatte meine Freunde dann verloren, die waren dann irgendwann mal 3 Reihen vor mir, hatte ich schon das Gefühl, dass es langsam unruhig wurde. Und plötzlich aus dem Nichts hat die Polizei angefangen zu schlagen und Pfefferspray einzusetzen und auch Tränengas. Ein Freund von mir haben sie direkt ins Gesicht gesprüht, der quasi dann 3 Reihen vor mir war. Letztendlich muss ich dazu sagen, das Glück war, dass es bei dem Ganzen, also es war ja nicht nur bei diesem einen Kontrollpunkt, wo ich durch bin, sondern bei mehreren Kontrollpunkten, wo die Liverpool-Fans anstanden, dass es die Möglichkeit gab, nach hinten auszuweichen, weil es ist ja dann auch logischerweise eine Massenpanik ausgebrochen, sind alle nach hinten geflohen. Menschen haben sich übergeben, haben logischerweise also geweint, weil es die Augen betroffen hat. Also mich hat es auch die Nase und in die Augen hat es richtig gebrannt. Menschen lagen auf dem Boden, weil sie halt einfach hinfielen. Also ich muss schon sagen, das waren beängstigende Szenen für mich, die ich so in der Form noch nicht erlebt habe. Also ich war bei FIFA-Weltmeisterschaften, ich war bei UEFA-Turnieren, ich war bei Europa League oder Champions League-Finalen, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe mir dasselbe beim zweiten Kontrollpunkt passiert. Ich bin dann beim dritten Kontrollpunkt bin ich dann nach Ewigkeiten anstehen durchgekommen. Also ich sage immer, da waren Kinder, da waren ältere Personen, da waren Menschen wie zum Beispiel Phil Thompson, der ehemalige Trainer oder Co-Trainer und Spieler von Liverpool mit seiner Familie. Also Menschen, die auch ganz normale oder vielleicht sogar auch, ich habe keine Ahnung, VIP-Karten hatten, aber die mussten halt einfach durch diese Kontrollpunkte. Also es geht jetzt gar nicht für mich darum zu sagen, dass die FIFA dass die UEFA sich hinstellt oder beziehungsweise das französische Innenministerium und sagt, es gab Fake-Karten, es gab Eintrittskarten. Das möchte ich auch gar nicht verneinen, aber es kam gar nicht dazu, dass man sozusagen auch diese Fake-Eintrittskarten zeigt, denn es gab Menschen, die auch ganz normale Eintrittskarten hatten. Die wurden allerdings dementsprechend behandelt, sowohl am ersten als auch am zweiten Kontrollpunkt. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn die Aggression der Polizei gegenüber den Fans so dermaßen groß ist, und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, wenn der Hass der Polizei auch dementsprechend groß ist, dann ist es nicht mehr zu verantworten. Also ich glaube, dass die beiden Institutionen von Glück reden können, dass in diesem Fall, weil es eben Fluchtmöglichkeiten gab, keine Toten gab. Also kein zweites Hillsborough und kein zweites Heisel, weil dann würde ich nämlich ganz genau schauen, wie sie dann reagieren würden. Es ist für mich jetzt eine infame Lüge, sich hinzustellen und zu sagen, die Polizei hätte alles richtig gemacht, nachdem es ganz klar Evidenz gibt an Videos, wie die Polizei reagiert hat gegenüber wirklich unschuldigen Fans. Und ich muss jetzt wirklich eine Lanze brechen für die Liverpool-Fans. Wenn Menschen zur Halbzeit, nachdem der Kickoff um 37 Minuten verschoben wurde, wenn Menschen erst zur Halbzeit rein können, dann muss ich echt sagen, Schande über diese Organisation. Und wie ruhig diese Liverpool-Fans vor dem Eingängen geblieben sind, das nötigt mir wirklich absoluten Respekt. Aber ich weiß nicht, wie andere Fangruppen, die vielleicht so ein bisschen aggressiver sind, wie sie dann reagiert hätten. Es hätte zu Zusammenstößen kommen können. Also ich war entsetzt, sowohl über die Organisation als auch über die Vorgehensweise dieser aggressiven Polizei. Es gab überhaupt keinen Grund für die Polizei, so vorzugehen. Und von der Organisation her ist zu sagen, dass letztendlich im Stade de France 2/3 der Eingänge frei waren für Real Madrid-Fans und nur 1/3 der Eingänge waren begehbar für Liverpool-Fans. Und dann ist es überhaupt keine Frage, warum es dazu kam, so wie es kam.
Befindet sich noch im Fahrzeug.
So, das war jetzt die lange Version, glaube ich.
Ja, nee, Toni, ist ja alles okay. Also ich meine, es ist aus erster Hand und dementsprechend kann man sich ja ein Bild machen. Toni, wenn du mich übrigens ausklinken musst, dann klingt dich aus. Ich würde jetzt Alexis dazu nehmen, weil wir haben die Bilder Samstag gesehen am Stade de France in Saint-Denis, Alexis. Wir haben die Bilder Sonntag gesehen in Saint-Étienne, als Geoffroy Guichard das Relegationsspiel zu Ende ging. Hat Frankreich ein größeres Problem im Fußball und Fans, Polizei, alles?
Ich würde beide Sachen nicht vergleichen. Also das sind zwei verschiedene Sachen, aber ich glaube, der Toni hat das Wichtigste vergessen. Scheinbar ist er nicht betroffen worden. Ich hoffe es für ihn. Aber es gibt ja hunderte von Menschen, die ja angegriffen wurden von Banden aus den
Städten
von Saint-Denis, aus Flüchtlingsbanden. Und das muss man auch ganz klar andeuten und erzählen, weil sogar der Bürgermeister von Liverpool ist angegriffen worden in seiner Familie. Handys weg, Geld weg. Auch die Eintrittskarten weg. Und die haben über 1000 Euro pro Stück gekostet. Und das ist natürlich ein sehr schlechtes Image für Frankreich. Und ich glaube nicht, dass so schnell wieder ein Europapokalfinale in Frankreich stattfinden wird, weil solche Ereignisse wie jetzt am Samstag, die gehen rund um die Welt. Und wir haben ja nächstes Jahr die Rugby-WM. Normalerweise läuft im Rugby deutlich reibungsloser, aber vor allem die Olympischen Spiele in 2 Jahren. Und da soll die Eröffnungsfeier an der Seine entlang stattfinden mit um die 10.000 Menschen. Oder noch mehr natürlich. Und wie soll das dann laufen? Also da bin ich sehr gespannt, wie die Politiker damit umgehen. Aber die müssen sich erstmal in den Spiegel schauen können, aufhören zu lügen, wie der Innenminister, der hoffentlich zurücktreten wird oder entlassen wird demnächst. Aber lügen, weil in 10 Tagen in Frankreich wieder Regierungswahlen sind. Und das ist schon ein Drama und eine Katastrophe. Und dass man die Schuld auf die Engländer setzt, auf die Liverpool-Fans, gibt und dann an diese falsche Tickets, die es bei jedem Champions League-Finale gibt. Also das ist echt einfach peinlich und ich muss mich erneut als Franzose schämen.
Ja, dann sind wir. Wir haben ihn wieder soweit, Leute. Es ist wieder soweit. Gut, also einer war vor Ort, einer ist Franzose. Nicole, du hast das Ganze wahrscheinlich dann aus der Distanz im TV oder sonst wie verfolgt. Wie war dein Eindruck?
Ja, vielen Dank auch nochmal, Toni, für den Vor-Ort-Bericht. Finde ich total wichtig. Das fand ich auch, also um da was Positives draus zu ziehen, das war für mich sehr gut, sehr wichtig, dass es viele Kollegen vor allem auch gab, also englische Journalisten meist, die dann auch per Twitter direkt einfach berichtet haben, die auch dann die während des Spiels den Spin der UEFA korrigieren konnten. Also das ist, jetzt würde ich nochmal aus medialer, aus journalistischer Sicht sagen, ist das große Thema so für uns auch. Was ist daraus zu lernen? Wie geht man damit um? Total wichtig. Also nicht irgendwelche UEFA-Meldungen einfach als Wahrheit zu wiederholen, sondern zu sagen, okay, die UEFA sagt, das ist so und so. Und ich finde auch, ich finde, also das ist bei einem Champions League Finale in einer Stadt, in einem Stadion, das sowas nicht zum ersten Mal macht, passiert sehr krass. Also finde ich schon, und eben das, wie ihr das jetzt auch schon ein bisschen gesagt habt, dass eben auch alle möglichen Leute betroffen waren. Ich meine, man muss ja auch sagen, auch im Real, im Zugang der Real-Fans bei der Hinleitung zum Stadion, zu deren Block, hat es ja auch Probleme gegeben. Es ist nicht so, dass da alles super lief. Es war offensichtlich deutlich stärker auf der anderen, also auf der anderen Seite. Aber das finde ich schon krass. Und ich glaube, man muss, die UEFA hat jetzt ja eine Untersuchung angekündigt. Ich finde schon, für mich ist der Eindruck sehr klar, es ist halt zunehmend egal, wie es für die Personen, die das Spiel im Stadion schauen, wie deren Bedingungen sind. Wir haben das beim Europa-League-Finale auch erlebt, auch Sevilla, ein Ort, der nicht zum ersten Mal ein großes Fußballspiel ausrichtet. Es wird offensichtlich, finde ich, sowohl von den lokalen Organisatoren, aber eben vor allem von der UEFA, die das halt einfach ja dominiert, dann so ein Ereignis, ist diese Spieltagsorganisation, die Sicherheit, die Kommunikation, das spielt nicht so eine große Rolle, dass sich da wirklich genug Personenpower und letztlich auch Geld reinstecke. Also das ist für mich das, was übrig bleibt.
Gut, also ich meine, ich kenne es vom Rugby, diese erste Kontrollstelle von der S-Bahn vorm Tunnel, das ist, ich habe das Gefühl, man hat es rausgelagert wegen dieser Attentatsgeschichte vor 9 Jahren, ja, dass die Leute nicht mehr mit Bombengürtel an das Stadion kommen können. Also die erste Kontrolle, zumindest beim Rugby, im Winter ist es so, da musst du mit offenen Mänteln, Jacken und so weiter vorbei und es kommt noch jemand rein, der ein Ticket hat. Dadurch hat man aber eine Menschenansammlung zwischen der S-Bahn-Station und dieser Kontrolle. Also das heißt, jemand, der was Böses im Schilde führen würde, also ich denke jetzt nicht als Terrorist, ja, aber der hätte die Menschenansammlung trotzdem. Also die Kontrolle kenne ich tatsächlich, was danach ist, haben wir, also die, vielleicht sind die Polizisten beim Rugby auch ein bisschen entspannter, kann natürlich auch sein, aber Polizeipräsenz immer hoch, wahrscheinlich auch wegen der Attentate. Also ja, irgendwie, so wenn man es kennt, einige Sachen haben mich nicht gewundert, einige schon, und was Toni jetzt eben erzählt hat, also ich konnte mir vorstellen, wo was ist, also ist ja irgendwie. Ja, hätte so nicht passieren dürfen. Und du hast es gesagt, das Stade de France macht ja so eine Großveranstaltung nicht zum ersten Mal, ne? Und irgendwie denkt man sich dann, warum? Ja. Toni, habt ihr noch irgendwas gehört, so jetzt im Nachhinein oder gar nicht mehr? Oder also hat sich irgendwie jemand mal drum gekümmert, gerade wenn Menschen, die du kennst, Pfefferspray und Tränengas abbekommen haben?
Naja, das Einzige, was ich jetzt gehört habe, ist, dass Liverpool sozusagen ein Formular rumgeschickt hat an die Ticketbesitzer, die sozusagen ihre Schilderungen weitergeben oder dann sozusagen an den Verein zurückschicken, sozusagen auch genau schildern, wie es war und welchen Platz sie hatten. Und das wird dann eingesammelt und das wird dann im Zuge dieses Verfahrens der UEFA vorgelegt, weil Liverpool eine ganz klare Aufarbeitung dieser Geschichte möchte und einfach durch die Geschehnisse der Geschichte nicht mehr in eine Position kommen sollte, dass man sich vor Gericht trifft wie bei Hillsborough. Zum Glück ist wirklich nichts passiert. Ich kann es wirklich nochmal also nichts Schlimmeres passiert, dass es Todesopfer gab. Es gab natürlich Verletzte, aber das ist das Einzige, was ich jetzt von Vereinsseite gehört habe, was die Organisation angeht, der Aufarbeitung dieser kompletten Geschichte, wie das dann weitergehen wird, keine Ahnung, weil wie die Mühlen bei der UEFA arbeiten, das kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen.
Gut, dann werden wir es verfolgen, wie die Franzosen damit umgehen. Die Olympischen Spiele sollen übrigens genau in diesem Bereich vom Pariser Umland stattfinden, also in der Seine-Saint-Denis im Departement 93, das als Hotspot bekannt ist. Ja? Bobigny und Co. Alexis, oder?
Naja.
Genau, ja. Da in der Ecke, das heißt, da wird man sich wahrscheinlich sicherheitstechnisch Gedanken machen müssen. Dann bedanke ich mich bei Toni. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch ganz kurz über eine Geschichte, die auf dem Platz passierte und dann eine Geschichte, die auf dem Platz passieren wird nächste Woche. Bis gleich.